Es war im April 2010, also kurz bevor ich nach Göppingen gekommen bin. Meine Eltern, mein Bruder und ich hatten gewissermaßen zum letzten Mal so einen richtigen Familienurlaub geplant. Ziel war die Türkei. Am 5. April, einen Tag vor meinem Geburtstag, machten wir uns auf zum Flughafen Köln. Nachdem wir eingecheckt hatten, begann das Warten auf den Flug. Und es dauerte und dauerte und dauerte. Nachdem wir einige Stunden länger gewartet hatten als geplant, durften wir dann doch unser Flugzeug betreten. Wir setzten uns hin und warteten. Es dauerte länger als normal. Grund dafür waren wohl Computerprobleme. Ich war ja kurz davor zu fragen, ob ich mal den Computer angucken darf, damit ich es reparieren darf. Aber nein, darf man in Computern, in Flugzeugen nicht. Trotzdem setzte sich das Flugzeug schließlich in Bewegung. Wir fuhren los, machten eine Linkskurve, dann eine Linkskurve, noch eine Linkskurve und eine vierte Linkskurve. Und schließlich hielten wir wieder genau dort, wo wir losgefahren waren. Nachdem wir natürlich wieder eine ganze Weile warten mussten, wurden wir gebeten, das Flugzeug wieder zu verlassen und im Flughafengebäude zu warten. Mittlerweile dauerte die ganze Wartezeit so lange, dass wir Gutscheine bekamen, um uns etwas zu essen zu kaufen. Das brachte allerdings nicht so viel, da es mittlerweile so spät war, dass die Geschäfte im Terminal zu hatten. Nachdem wir nochmal eine ganze Weile gewartet hatten, wurden wir schließlich mit dem Bus in ein Hotel gefahren, wo wir warten sollten, bis am nächsten Tag ein Ersatzflugzeug aus der Türkei angekommen war. Meinen Geburtstag konnte ich auf die Art bei schönem Wetter zunächst in Troisdorf verbringen und bevor wir dann irgendwann im Lauf des Tages doch noch starten konnten und in der Türkei ankamen. Dass ich in dem Ersatzflugzeug dann die Fensterabdeckung von der Wand lösen konnte und der Boden unter meinen Füßen etwas nass war, das passte dann irgendwie dazu. Und mich hat es dann jedenfalls auch nicht gewundert, als ich 3 Jahre später erfahren habe, dass diese Fluggesellschaft pleite gegangen ist. War nicht überraschend. Aber letztlich endete alles gut. Wir kamen in der Türkei an, hatten dort einen schönen Urlaub, mussten für die ganze Reise letztlich aufgrund der Schwierigkeiten nur die Hälfte bezahlen und bekamen sogar am Ende noch einen zusätzlichen Tag in Antalya geschenkt. Solche Unterbrechungen und Störungen nerven. Aber so manch eine Störung bringt auch Gutes mit sich. Das erinnert mich daran, dass Gott manchmal Störungen in unser Leben bringt. Manchmal müssen wir warten. Manchmal auch länger, als wir eigentlich wollen. Denn manchmal läuft es anders, als wir uns das vorstellen. Ich denke, das trifft auch auf Weihnachten zu. Viele Leute haben zu dieser Zeit des Jahres hohe Erwartungen. Wir haben Bilder im Kopf, wie das perfekte Weihnachtsfest aussieht. Es soll die schönste Zeit des Jahres sein, mit Schnee, Geschenken, einem wunderschönen Weihnachtsbaum. Und das alles natürlich im liebevollen Kreis der friedlichen Familie. Dabei bin ich mir ganz sicher, dass das erste Weihnachtsfest ganz bestimmt nicht so ablief, wie sich die einzelnen Leute das vorgestellt haben. Und es sollte vielleicht auch für unsere Erwartungen gelten, dass wir sie manchmal ein bisschen zurückschrauben müssen. Letzte Woche habe ich mit meiner Predigtreihe über die Weihnachtsdilemmas angefangen. Wir haben gesehen, dass der Besuch des Engels Gabriel für Maria ein gewaltiges Dilemma bedeutete. Es war das Dilemma des Unbekannten, das Maria durcheinanderwirbelte, als der Engel plötzlich in ihr Leben eingriff. Während sie damit beschäftigt war, Pläne für ihre Hochzeit und für ihr gemeinsames Leben mit Josef zu schmieden, unterbrach Gott ihr Leben auf eine ziemlich bedeutsame Weise. Heute Morgen werden wir sehen, dass das Gleiche mit Josef geschah. Während er damit beschäftigt war, ein Haus für seine Braut und seine Familie zu bauen, wurden seine Pläne durchkreuzt. Er erfuhr, dass Maria schwanger war, und zwar nicht von ihm. Und das lässt uns lernen, wie wir mit dem Dilemma der gestörten Pläne in unserem Leben umgehen können. Indem wir uns ansehen, wie Josef mit diesem Dilemma umging. Wie ich bereits letzte Woche erwähnt habe, berichten Matthäus und Lukas aus unterschiedlichen Perspektiven über Jesu Geburt. Letzte Woche haben wir mit dem Bericht des Lukas begonnen, der aus der Perspektive Marias geschrieben war. Und in dieser Woche werden wir uns die Geburt Jesu oder den Vorlauf zur Geburt Jesu aus der Perspektive Josefs ansehen. Und dazu lese ich aus Matthäus 1 die Verse 18 bis 25. Also Matthäus 1, 18 bis 25. Und dort steht: Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef anvertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Bevor wir mit den Einzelheiten dieses Berichts ein bisschen näher umgehen, möchte ich euch bitten, dass ihr dasselbe tut, was wir letzte Woche mit Maria getan haben. Versucht, euch in Josefs Lage zu versetzen. Versucht, euch vorzustellen, wie diese ganze Situation für ihn gewesen sein muss. Wie bei Maria wissen wir auch über Josef nicht sehr viel. Wir wissen sogar noch weniger über ihn als über Maria. Er taucht nämlich nirgendwo mehr auf, nachdem Jesus seinen Dienst begonnen hat. Das hat einige zu der Vermutung verleitet, dass Josef zu diesem Zeitpunkt vielleicht schon gestorben war. Und dass er wesentlich älter als Maria war. Aber das ist reine Spekulation. Soweit wir aus der damaligen Kultur wissen, ist es wahrscheinlicher, dass Josef bei Jesu Geburt noch ein Teenager war. Letzte Woche habe ich gesagt, Maria war vermutlich so ungefähr 12, Josef war wahrscheinlich ungefähr 14. Er wird als Zimmermann bezeichnet. Und dieses Wort beschreibt jeden, der im Bau von Gebäuden arbeitet. Er war also ein Arbeitertyp in der kleinen Stadt Nazareth. Als Baumeister war er wahrscheinlich ein Planer. Anders kann man keine Häuser bauen. So jemand, der grundsätzlich zweimal misst und einmal schneidet. Wenn er heute leben würde, wäre er vermutlich einer der Menschen, die die Bauanleitung für den Zusammenbau eines IKEA-Produkts befolgen können, ohne dass am Ende Teile übrig sind. Nach der Verlobung war er vermutlich entsprechend der damaligen Kultur in das Haus seines Vaters zurückgekehrt. Er hatte begonnen, einen Anbau an das Haus zu bauen, in dem er und Maria leben und eines Tages eine Familie gründen würden. Erst wenn dieser Anbau fertig war und sein Vater den Bau abgenommen hatte, würde die Hochzeit stattfinden. Alles verlief nach Plan. Bis zu dem Tag, an dem er erfuhr, dass Maria schwanger war. Und zwar nicht von ihm. Josef wusste, dass das Kind nicht von ihm war, weil er nicht mit Maria zusammen gewesen war. Ein Punkt, den sowohl Lukas als auch Matthäus in ihren Berichten sehr deutlich betonen. Wir wissen nicht, wie Josef erfuhr, dass Maria schwanger war. Wir erfahren hier im Text nur, dass es sich fand, dass sie schwanger war. Vielleicht hatte Maria ihm von dem Besuch des Engels erzählt. Vielleicht hatte sie es erstmal für sich behalten. Wir wissen es nicht. Aber als die Schwangerschaft fortschritt, konnte sie es irgendwie nicht mehr verstecken. Und ganz egal, wie Josef es schließlich herausgefunden haben wird, wäre das darauffolgende Gespräch mit Maria doch sehr interessant gewesen, oder? Du bist schwanger. Wir beide wissen, dass ich nicht der Vater bin. Ich fass es nicht, dass du mich betrogen hast. Klar, ein Engel hat dich besucht und dann würdest du vom Heiligen Geist schwanger. Ja, ja, klaro, ne? Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Ich habe ja schon ziemlich viele abenteuerliche Geschichten gehört. Aber sowas? Du erwartest doch nicht wirklich, dass ich dir das glaube, oder? So ungefähr stelle ich mir das vor. Josef scheint hier in einer wirklich ausweglosen Situation gewesen zu sein. Ich glaube nicht, dass er wirklich wusste, was er denken sollte. Er wusste nur, dass das Leben, das er sich mit Maria vorgestellt hatte, nicht mehr möglich war. Seine Pläne waren zerstört. Aber was Josef nicht sehen konnte, können wir deutlich sehen. Aber nur, weil wir das ganze Bild haben. Bevor wir weitermachen, muss ich aber darauf hinweisen, dass nicht alle Störungen und Planänderungen in unserem Leben zwangsläufig gute Gelegenheiten sind. Manchmal kommt es zu Störungen, weil die Leute einfach unhöflich und rücksichtslos sind. Und manche Störungen sind einfach auf unsere eigenen schlechten Entscheidungen zurückzuführen. Aber manchmal stört Gott bewusst unsere Pläne, um Besseres zu vollbringen. Josef konnte es damals noch nicht wissen, aber die Störung, die Gott in sein Leben gebracht hatte, war für ihn die große Gelegenheit, sich an Gottes Plan zur Rettung der Welt zu beteiligen. Josef machte jetzt das, was wohl die meisten von uns auch machen würden. Er dachte sich einen Plan aus, wie er mit dieser Störung, die in sein Leben gekommen war, umgehen würde. Und dieser Plan war das Ergebnis von zwei Dingen, die hier über Josefs Charakter offenbart werden. Erstens erfahren wir hier, dass Josef ein frommer Mann war. Das bedeutet, dass er mit Hingabe versuchte, das alttestamentliche Gesetz zu befolgen. Und er wusste, was das Gesetz für eine solche Situation sagte. Wie wir letzte Woche gesehen haben, galt ein verlobtes Paar im Sinne des Gesetzes als rechtlich gebunden. Wenn die Verlobung aufgelöst werden sollte, war also eine ordentliche Scheidung erforderlich. Da Maria während der Verlobungszeit schwanger geworden war, galten nach alttestamentlichem Gesetz die Rechte bezüglich Ehebruchs. Wer von beiden in dieser Situation fremdgegangen war, war ja klar. Technisch gesehen hätte Maria also nach 5. Mose 22 zu Tode gesteinigt werden können. Allerdings wurde diese Art von Strafe zur Zeit Jesu selten bis gar nicht vollstreckt. Wir wissen, dass eigentlich nur die Römer das Recht hatten, die Todesstrafe auszuführen. Wir wissen aber gleichzeitig, dass Jesus auch die Ehebrecherin vor der Steinigung gerettet hat und dass Paulus mehrmals gesteinigt wurde. Also rechtlich gesehen konnte die Todesstrafe nach römischem Recht nicht angewandt werden, nach jüdischem wäre es aber dran gewesen. In der Praxis lief es in solchen Situationen daher zur damaligen Zeit eher so, dass die schwangere Frau in einem öffentlichen Verfahren bloßgestellt und geschieden wurde. Und das alles, das sollte für sie so peinlich wie irgendwie möglich ablaufen. Aber wir sehen hier zweitens auch, dass Josef ein mitfühlender Mann war. Er wollte sie nicht in Schande bringen. Er wollte nicht, dass Maria auf diese Weise beschämt würde. Und schon gar nicht gesteinigt. Obwohl sie ihn zutiefst verletzt hatte, zumindest dachte er das, wollte er sie nicht verletzen. So machen das mitfühlende Männer. Also entwickelte er den besten Plan, den er sich vorstellen konnte, um mit dieser Störung in seinem Leben umzugehen. Im jüdischen Gesetz gab es eine Bestimmung, die es ihm erlaubte, Maria Scheidungspapiere auszuhändigen. Diese Papiere enthielten keine Schuldzuweisungen und konnten von zwei oder drei Zeugen beglaubigt werden, anstatt Maria vor ein solches öffentliches Gericht zu zerren. Auf diese Weise konnte er das Gesetz befolgen und gleichzeitig mitfühlend mit Maria umgehen, hätte aber selbst als der Böse dagestanden. Aber das wollte Josef in Kauf nehmen. Aber es scheint, dass Josef sich etwas Zeit nahm, um über seinen Plan nachzudenken, bevor er ihn dann tatsächlich in die Tat umsetzte. Wir sehen in Vers 20, dass Josef diese Dinge bedachte. Das Wort, das Matthäus hier verwendet, bedeutet, dass man über etwas meditiert oder eben tief und gründlich darüber nachdenkt. Das ist wirklich nicht überraschend, wenn man bedenkt, welche Folgen sein Handeln sowohl für Maria als auch für ihn haben würde. Und wenn wir bedenken, dass Josef als Zimmermann wohl eher ein Planertyp war. Wir wissen nicht, wie lange Josef über diese Dinge nachdachte. Aber bevor er seinen Plan in die Tat umsetzen konnte, erschien ihm im Traum ein Engel. In Vers 20 schreibt Matthäus, als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum. Kurze Bemerkung an der Stelle. Ich weiß, dass viele Christen der Meinung sind, dass immer dann, wenn in der Bibel von dem Engel des Herrn die Rede ist, Jesus höchstpersönlich gemeint ist. Ich glaube aber, hier wird ziemlich deutlich, dass das nicht stimmt. Denn es wird wohl eher unwahrscheinlich sein, dass Jesus Josef erscheint, um seine eigene Geburt anzukündigen. Wahrscheinlicher ist wohl eher, dass es sich hier wieder um Gabriel handelt. So wie es auch bei Maria der Fall war. Und schließlich scheint es sowohl im Alten als auch im Neuen Testament so, dass Gabriel der wichtigste Engelbote Gottes war. Zumindest ist er hier Maria, oder letzte Woche. Maria erschien hier vielleicht Josef und bei Daniel war es genauso. Immer wieder kommt Gabriel und bringt Botschaften. Dieser Engel hier bestätigte Josef, dass alles, was Maria ihm gesagt hatte, wahr war. Das Kind in ihrem Schoß war tatsächlich vom Heiligen Geist gezeugt worden. Maria hatte ihn also weder belogen noch betrogen. Außerdem sagte ihm der Engel, dass das Kind, das Maria zur Welt bringen würde, Jesus heißen sollte. Als Josef schließlich aus seinem Traum erwachte, nahm er Maria zu seiner Frau, hatte aber bis nach der Geburt Jesu keine körperliche Beziehung mit ihr. Soweit Josefs Handeln. Aber sehen wir uns mal an, was wir von Josef über das Dilemma der gestörten Pläne lernen können und wie wir Störungen möglicherweise in Gelegenheiten verwandeln können. Und das beginnt, indem wir alle unsere Pläne als provisorisch betrachten. Es ist nichts Falsches daran zu planen. In der Tat lehrt uns die Bibel, dass es weise ist, Pläne zu machen. So lesen wir beispielsweise in Sprüche 21, Vers 5, das Planen eines Emsigen bringt Überfluss. Aber wer allzu rasch handelt, dem wird's mangeln. Wir sollen planen. Aber wir müssen diese Pläne locker halten und sie als provisorisch betrachten. Denn uns muss klar sein, dass Gott vielleicht etwas anderes im Sinn hat. Und es sind letztlich seine Pläne, die Bestand haben. Bereits in Sprüche 19, Vers 21 lesen wir daher, in eines Mannes Herzen sind viele Pläne, aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Das ist es, was wir bei Josef sehen können. Seine Pläne waren nur provisorisch. Er änderte sie gleich mehrere Male. Zunächst plante er sich auf ein gemeinsames Leben mit Maria vorzubereiten. Nach der Verlobungszeremonie, habe ich ja gesagt, war er vermutlich der Kultur entsprechend in das Haus seines Vaters zurückgekehrt, um ein Zuhause für seine eigene Familie zu bauen. Aber als Maria schwanger wurde, waren all diese Pläne über den Haufen geworfen. Also schmiedete Josef einen neuen Plan, einen Plan, der seine Beziehung zu Maria beenden, ihr aber unter den gegebenen Umständen auch am wenigsten schaden würde. Aber als der Engel erschien, änderte Josef seine Pläne noch einmal. Wir kennen natürlich nicht alle Einzelheiten. Es ist allerdings sehr wahrscheinlich, dass Josefs Leben als Marias Ehemann ganz anders verlaufen ist, als er es geplant hatte. In der damaligen Kultur ist es sehr gut möglich, dass Josef nicht mehr so ohne weiteres in das Haus seines Vaters ziehen konnte und dort leben konnte. Stattdessen kann es gut sein, dass die beiden von ihren Familien verstoßen wurden. Das scheint durch die Tatsache bestätigt zu werden, dass Josef und Maria alleine nach Bethlehem reisten, obwohl sie doch eigentlich aufgrund der Volkszählung alle nach Bethlehem mussten, weil sie doch alle aus dem Hause und Geschlecht Davids stammten. Ich meine ganz praktisch, wenn Josef aus dem Geschlecht Davids stammte, stammte sein Vater auch aus dem Geschlecht. Der musste auch dahin. Auch scheint bei der Geburt Jesu kein anderes Familienmitglied anwesend gewesen zu sein. Was doch zumindest ungewöhnlich ist, oder? Wie gesagt, das kann ich nicht sicher sagen, aber es könnte sein, dass das so gelaufen ist, dass sie verstoßen wurden. Und dennoch verwarf Josef seinen Plan und folgte den Anweisungen des Engels. Übrigens, einige Jahre später sehen wir noch einmal Josefs Bereitschaft, seine Pläne nur als provisorisch zu betrachten. Denn als ihm erneut ein Engel erscheint und ihm sagt, er solle mit Maria und Josef, nein, Josef war er, mit Maria und Jesus nach Ägypten fliehen, da ist er sofort dazu bereit, seine Pläne hinter Gottes Plänen zurückzustellen. Mein Bruder sagt immer, seid flexibel, sagt die Bibel. Obwohl ich den Vers noch nie irgendwo gefunden habe, muss ich zugeben, dass es genau das ist, was wir hier sehen können. Denn in eines Mannes Herzen sind viele Pläne, aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Josef war ein Mann des Planens. Wie gesagt, ich vermute, der hat zweimal gemessen, bevor er einmal geschnitten hat. Er plante sein Leben und er plante seinen Umgang mit Störungen. Und doch letztlich blieb er flexibel und betrachtete seine Pläne nur als provisorisch, damit er sie von Gott abändern lassen konnte. Und genauso sollten auch wir mit unseren Plänen umgehen, flexibel und provisorisch. Das Zweite, was wir lernen können, ist, vermeide Kurzschlusshandlungen. Stellt euch folgende Situation vor. Eine Bekannte bittet euch darum, für ihren Sohn zu beten, weil der einen Hirntumor hat. Da sie katholisch ist, seid ihr nicht allzu überrascht darüber, dass sie ein paar Tage später auf Facebook dieselbe Bitte an den heiligen Judas Thaddäus, den Schutzpatron für hoffnungslose Fälle, postet. Wie reagiert ihr? Ich könnte mir vorstellen, dass eure erste Reaktion darin besteht, eine lange Abhandlung zu schreiben, die ihr beweisen würde, dass ihr direkt zu Jesus und nicht zu irgendeinem Heiligen beten soll. Vielleicht würdet ihr auch anhand der Bibel nachweisen, dass alle Christen Heilige sind und dass der heilige Judas Thaddäus daher überhaupt nicht wichtig ist und schon gar nicht helfen kann. Aber stopp. Wäre das nicht nur eine überstürzte Kurzschlussreaktion? Wäre das wirklich das, was in der Situation am besten ist? Ist es nicht viel eher so, dass es zwar vielleicht eines Tages mal die richtige Gelegenheit für ein solches Gespräch geben wird, das aber im Moment nicht das ist, was sie am meisten braucht? Was sie und ihr Sohn jetzt am meisten brauchen, sind Gebete und keine theologische Abhandlung. Eine Kurzschlusshandlung würde hier wohl eher viel kaputt machen. Denn es stimmt, was wir in Sprüche 19, Vers 2 lesen können. Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts Nütze. Und wer hastig läuft, der tritt fehl. Und deshalb rät uns die Bibel in Jakobus 1, Vers 19, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Als ich am Donnerstagvormittag in meiner Predigtvorbereitung genau an diesem Punkt hier angekommen war und mir gerade dieses theoretische Beispiel für eine Kurzschlusshandlung ausdachte, da vibrierte mein Handy. Ich bekam eine Nachricht über WhatsApp, die mich sehr verletzt und letztlich auch sehr verärgert hat. Und schlagartig waren in meinem Kopf zahlreiche Antworten, die ich der Person an den Kopf knallen wollte. Nichts davon war inhaltlich falsch. Aber alles waren Vorwürfe. Aber dann habe ich auf meine Notizen geguckt und da stand schwarz auf weiß und unterstrichen, vermeide Kurzschlusshandlungen. Also habe ich tief durchgeatmet, nachgedacht, die Sache ein bisschen ruhen lassen und dann doch freundlich geantwortet. Denn nicht umsonst schreibt der weise König Salomo in Sprüche 15, Vers 1, eine linde Antwort stillt den Zorn, aber ein hartes Wort erregt Grimm. Als Josef erfuhr, dass Maria schwanger war, muss er alle möglichen Gefühle durchlebt haben. Schmerz, Ablehnung, Wut, Enttäuschung, Angst, Sorge. So ähnlich wie ich am Donnerstag, nur alles ein bisschen gesteigerter. Aber er hat nicht einfach über die Stränge geschlagen und auf Basis seiner Gefühle reagiert. Hätte er das getan, hätte er sofort die Scheidung eingereicht und Maria in den Dreck gezogen, um sich an ihr zu rächen. Stattdessen nahm er sich Zeit, um die Situation zu überdenken, bevor er einen besseren Plan ausarbeitete. Einen, der den Anforderungen des Gesetzes entsprach und Maria so gut wie möglich schützen würde. Aber selbst dann, bevor er diesen Plan in die Tat umsetzte, schlief er nochmal eine Nacht darüber. Und während er schlief, erhielt er weitere Informationen, die ihn veranlassten, seinen eigenen Plan aufzugeben, beziehungsweise den Plan wieder zu ändern. Und deshalb, vermeide Kurzschlusshandlungen. In den seltensten Fällen führen die zu einem guten Ziel. Nimm dir stattdessen Zeit, um sachlich zu überlegen, welche Reaktion angebracht ist. Und dann reagiere weise. Das führt uns direkt zum nächsten Punkt, den Josef getan hat. Denn als nächstes hat Josef nach Gottes Meinung gefragt. Und das ist sinnvoll, denn in Sprüche 2, Vers 6 schreibt Salomo, denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. Okay, ehrlich gesagt bin ich mir in Josefs Fall nicht ganz sicher, ob er wirklich bewusst Gottes Rat eingeholt hat. Wir wissen, er war ein frommer Mann, wir lesen hier aber nicht, dass er gebetet hat. Aber dadurch, dass er sich etwas Zeit nahm, um zu überlegen, was er tun wollte, ließ er Gott Zeit, um zu ihm zu sprechen. Und vielleicht ist das manchmal auch alles, was wir wirklich tun müssen. Wie bereits letzte Woche erwähnt, wird Gott uns wahrscheinlich keinen Engel schicken, der uns seine Hilfe anbietet und der uns Dinge erklärt. Stattdessen hat er uns jemanden gesandt, der sogar noch besser ist als ein Engel. Seinen Heiligen Geist, der uns nicht nur gelegentlich mal besuchen kommt, sondern der ständig in uns wohnt. Er tritt für uns ein und er leitet uns so zu leben, dass es dem Willen Gottes entspricht. Auf ihn hören müssen wir allerdings natürlich trotzdem noch selbst. Ne? In der vergangenen Woche haben wir bereits gesehen, wie wichtig es ist, mit Hilfe der Bibel, des Gebets und weiser Ratschläge Klarheit von Gott zu erhalten. Denn Gott benutzt diese drei Werkzeuge, um uns zu helfen, auf den Heiligen Geist zu hören. Und heute sehen wir bei Josef ergänzend dazu, dass wir ihm auch die nötige Zeit zum Antworten geben müssen. Wie bereits gesehen, hat Josef keine Kurzschlusshandlung riskiert. Das ist mal ganz praktisch. Bei einer Kurzschlusshandlung ist es für Gott echt knapp, da dazwischen zu springen. Nicht, dass er das nicht könnte, aber wenn wir Gott keine Zeit lassen, dann gibt es vielleicht Probleme. Josef hat sich selbst Zeit gelassen, um in Ruhe zu überlegen. Und damit hat er auch Gott Zeit gegeben, um zu ihm zu reden. Ich glaube, viel zu oft hören wir Gottes Reden nicht, weil wir ihn gar nicht zu Wort kommen lassen. Wir sind den ganzen Tag über beschäftigt, mit Arbeit oder Hobby oder sonst irgendwas. Und wenn wir dann doch mal einen ruhigen Moment haben, hören wir lieber auf das Radio, gucken uns einen Film an oder daddeln auf dem Handy. Wann soll Gott denn da zu uns reden? Und selbst wenn wir beten, reden wir. Und dann sagen wir Amen und das war's. Und wann darf Gott mal was sagen? Und dabei heißt das, was wir machen sollten, nicht umsonst stille Zeit. Denn manchmal brauchen wir einfach nur ein bisschen Stille, damit Gottes Worte zu uns durchdringen können. Aber was ist, wenn wir Gottes Worte dann gehört haben? Dann heißt es für uns, ordne dich dem Plan Gottes unter. Josef war in dieser Hinsicht seiner Maria sehr ähnlich. Die beiden haben wohl zusammengepasst. Als er von Gott hörte und Gottes Sicht der Dinge erfuhr, tat er, was Gott ihm aufgetragen hatte. Er nahm Maria zur Frau, wie der Engel ihm gesagt hat. Und als das Kind geboren war, nannte er es Jesus, genauso wie der Engel es ihm befohlen hatte. Josef ordnete sich dem Plan Gottes unter, obwohl er wusste, dass es für ihn nicht unbedingt einfach werden würde. Indem er Maria zur Frau nahm, würde jeder in der kleinen Stadt Nazareth annehmen, dass er noch während der Verlobungszeit eine körperliche Beziehung mit ihr hatte und sich selbst gewissermaßen des Ehebruchs schuldig gemacht hat. Er würde mit dem Geflüster und mit den Blicken der Leute leben müssen. Oder er könnte versuchen, den Leuten von den Engelbesuchen zu erzählen, die sowohl er als auch Maria hatten. Und er könnte ihnen dann die Jungfrauengeburt erklären. Allerdings würde er dann riskieren, dass alle denken, er sei verrückt geworden. Ist ja auch nicht so weit hergeholt, der Gedanke. Keine der beiden Alternativen würde das Leben für ihn und Maria einfach machen. Und es wurde ja noch schlimmer. Er und Maria mussten nicht nur allein zur Geburt Jesu nach Bethlehem reisen, sie mussten auch noch nach Ägypten fliehen und dort einige Jahre lang als Flüchtlinge leben. Wie gesagt, ganz bestimmt nicht so, wie Josef sein Leben mit Maria geplant hatte. Aber immer wieder bewies Josef seine Bereitschaft, sich Gottes Plan unterzuordnen. Ganz egal, was das bedeutete. Und ein Grund, warum er das tun konnte, ist, dass er bereit dazu war, die Folgen Gott zu überlassen. Josef hatte zwar eine gewisse Ahnung, was er als Folge seines Gehorsams Gott gegenüber erwarten konnte. Aber er wusste sicher nicht alles, was geschehen würde. Ganz so, wie wir es letzte Woche bei Maria gesehen haben. Aber genau wie Maria machte auch er einfach den ersten Schritt und überließ Gott die weiteren Folgen. Er kannte Gott wohl gut genug, um darauf zu vertrauen, dass er ihn liebte und dass er nur das Beste für ihn wollte. Auch wenn das Scham, Schmerz und Leid mit sich brachte. Es ist dasselbe, was der Apostel Paulus meinte, als er in Römer 8, Vers 28 schrieb: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn wenn wir unsere Pläne von Gott korrigieren und anpassen lassen und ihnen folgen, dann können wir darauf vertrauen, dass Gott uns an das richtige Ziel bringt. Was also sollen wir mit dem Dilemma der gestörten Pläne in unserem Leben anfangen? Wir sollen planen, aber unsere Pläne als provisorisch betrachten. Wir sollen Kurzschlusshandlungen vermeiden und stattdessen nach Gottes Meinung fragen. Wir sollen uns Gottes Plänen unterordnen und können dann die Folgen ihm überlassen. Gott wird dich wohl nicht zu den irdischen Eltern des Sohnes Gottes machen, gehe ich jetzt mal von aus. Aber dennoch können Störungen zu Gelegenheiten werden. Zu Gelegenheiten, um Gott und anderen auf eine Weise zu dienen, die wir uns vielleicht nicht mal ansatzweise vorstellen können. Mir gefällt, was Dietrich Bonhoeffer über Störungen und Unterbrechungen geschrieben hat. Nämlich, wir müssen bereit werden, uns von Gott unterbrechen zu lassen. Gott wird unsere Wege und Pläne immer wieder, ja täglich, durchkreuzen, indem er uns Menschen mit ihren Ansprüchen und Bitten über den Weg schickt. Wir können dann an ihnen vorübergehen, beschäftigt mit den Wichtigkeiten des Tages. Es ist eine seltsame Tatsache, dass gerade Christen und Theologen ihre Arbeit oft für so wichtig und dringlich halten, dass sie sich darin durch nichts unterbrechen lassen wollen. Sie meinen damit, Gott einen Dienst zu tun und verachten dabei den krummen oder doch geraden Weg Gottes. Deshalb, wir müssen bereit werden, uns von Gott unterbrechen zu lassen. Das ist das, wie wir mit Störungen umgehen sollen. Also wenn das nächste Mal eine solche Störung in dein Leben tritt, dann betrachte sie doch in einem anderen Licht. Sieh auf die Möglichkeiten, die sich dir bieten, und suche nach der Führung Gottes, anstatt dich mit der Störung selbst zu beschäftigen. Und besiege damit, wie Josef, das Dilemma der gestörten Pläne in deinem Leben.